England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
However matters may go in France, or with the French government, or other French governments, we in this island and in the British Empire will never lose our sense of comradeship with the French people. If we are now called upon to endure what they have been suffering, we shall emulate their courage. And if final victory rewards our toils, they shall share the gains. Aye, and freedom shall be restored to all.
Diesem Herrn, dem großen Sir Winston Churchill, hatte Großbritannien die besten, gefährlichsten und cleversten Geheimagentinnen Europas zu verdanken. Wie das kam und warum es ohne diese mutigen jungen Frauen James Bond gar nicht gäbe, das habe ich bei meinem Treffen mit der Bestseller-Autorin, England-Kennerin und Verlegerin Elisabeth Sandmann erfahren. Liebe Elisabeth Sandmann, Sie haben einen Bestseller geschrieben, der mich in seiner Kraft und Thematik umgehauen hat. Der Titel: Wir dachten, das Leben kommt noch. Es geht um eine wahre Geschichte, um Winston Churchills geheimste Geheimagentin im besetzten Frankreich. Es sind junge Frauen, gerade mal 20, die in den 1940ern vom britischen Geheimdienst zu Top-Spioninnen ausgebildet und bei Nacht und Nebel mit Fallschirmen über Frankreich abgeworfen werden. Sie sind todesmutige Heldinnen. Sie sind dafür trainiert, bei den deutschen Besatzern zu sabotieren und sogar zu morden, wenn es sein muss. Warum hat diese packende Story noch nie jemand in dieser Form erzählt?
Ja, also ich denke, in England ist das Thema etwas präsenter als hier bei uns oder in Frankreich. Aber hier bei uns ist es tatsächlich unbekannt. In Deutschland weiß im Grunde so gut wie niemand über diese Agentinnen Bescheid und in Frankreich auch nicht. Und das hängt aber auch damit zusammen, dass man die Geschichte von Frauen einfach ganz generell in den letzten 100 Jahren vergessen hat oder dass man sie jetzt erst wieder versucht, in den Fokus zu bringen. Und dazu gehören eben auch die Agentinnen.
Die Einsatzgruppe hieß SOE, Special Operations Executive. Gehörte die eigentlich zum MI5 oder MI6 oder war es ein eigener Bereich?
Das war ein ganz eigener Bereich und es war auch nicht so, als wäre der Geheimdienst in England wirklich begeistert gewesen davon, dass man diese, es waren ja Männer und Frauen, die trainiert wurden, aber vor allem, dass man die Frauen aufgenommen hat, das sah man sehr kritisch.
Aber das war eine Idee von Churchill selbst.
Ja, es war eine Idee, die zumindest bei Churchill große Begeisterung fand. Und ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass Churchill den Frauen das erstens zugetraut hat und zweitens er selbst ja auch eine sehr anspruchsvolle und besondere Ehefrau hatte. Und ich glaube, das hat sein Frauenbild maßgeblich beeinflusst. Und das wiederum kam diesen Agentinnen zugute.
Was kaum jemand weiß, diese Frauen waren ja das Vorbild für den Autor Ian Fleming. Zur Erinnerung, er hat den James Bond erfunden. Fleming selbst war ja lange beim britischen Geheimdienst, MI5 und auch beim SOI, soweit ich weiß. Der wusste also genau, wie diese Frauen ausgebildet waren. Aber wie hing das zusammen? Also war er selber involviert?
Genau, er war selber in der Baker Street und er hat mitbekommen, welche Erfindungen in dieser Zeit stattfanden. Also man musste ja von dem zum Beispiel das Funkgerät, was ich auch in meinem Buch sehr ausführlich beschreibe, das wurde in einen speziellen Lederkoffer eingepasst und diese Dinge wurden erfunden und konstruiert für diesen Einsatz. Dazu gehörte zum Beispiel auch ein Füllfederhalter, den man aufdrehen konnte und darin fand sich ein extrem scharfes Messer, mit dem man einfach sofort töten konnte. Oder ein in Manschettengriffe versteckter Kompass. Also diese Dinge wurden in dieser Zeit erfunden und das hat ihn Fleming natürlich inspiriert dann später für seine Romane. Das Frauenbild wiederum hat ihn weniger inspiriert, was ich etwas schade finde.
Ja, aber er war ja ein absoluter Macho.
Ja.
Ich kenne die Biografie von Nicholas Shakespeare, die übrigens sehr zu empfehlen ist. Und da lernt man ja auch, dass er selber, ich glaube in Kanada, diese Ausbildung zum Töten mitgemacht hat. Also da wurde wirklich gelehrt, wie man die richtigen Stiche ansetzt und wie man erwürgt und so weiter, so wie man sich das vorstellt. Und das alles hat er übernommen. Aber er war natürlich ein Macho, klar. Mhm. Und darum passte das nicht in sein Frauenbild. Wollen wir doch mal kurz hören, was Ian Fleming selbst dazu gesagt hat.
Well, I can say it's 90% from personal experience, really. I mean, I wouldn't say the espionage detail is, because
90% kommen bei mir aus persönlicher Erfahrung. Obwohl ich beim Geheimdienst arbeitete und in etliche Sachen verwickelt war, darf ich heute nicht mehr in der Spionage mitmischen, um keine Geheimnisse zu verraten. Ich habe immer noch Zugang zu Informationen.
Even supposing I had access to information. So a lot of the espionage detail is either invented or taken from very often cases which have been bought between, let's say, the West Germans and the
Russians. Also ist Spionage bei mir entweder erfunden oder zum Beispiel aus Fällen zwischen Westdeutschland und dem KGB entnommen oder von Spionagefällen weltweit. Die Schlacht geht immer weiter. Ich kann nicht über etwas schreiben, das ich nicht selbst erlebt habe.
I try and I can't really write about anywhere that I haven't seen myself.
Aber fangen wir doch vielleicht mal damit an. Erzählen Sie doch mal die berühmten 3-4 Sätze. Was ist der Inhalt Ihres Romans?
Also in meinem Roman geht es um 2 verschiedene Zeitebenen. Meine eine Hauptfigur heißt Gwendoline und arbeitet bei der BBC und bekommt den Auftrag, über diese Frauen ein Buch zu schreiben. Und das führt sie dann in eine Recherche hinein. Und sie lernt eine Agentin kennen, die pensioniert ist, eine ältere Dame. Und die durch die Frage von Gwendoline eigentlich auch dazu kommt, ihr eigenes Leben zu reflektieren. Und in den Rückblenden erfahren wir dann, was diese Pat Conway erlebt hat, die dann im Einsatz in Frankreich natürlich eine Cover-Story auswendig lernen musste. Das heißt, sie bekam eine ganz neue Identität und wurde Funkerin. Und die Abenteuer, die sie dort erlebt und die Herausforderungen, basieren im Grunde auf dem, was ich recherchiert habe, was also auch tatsächlich an Ausbildung den echten Agentinnen ermöglicht wurde oder was man von ihnen verlangt hat, besser gesagt. Und insofern ist das eine Geschichte, die auf mehreren Ebenen basiert. Es gibt auch noch einen Schwesternkonflikt und man kann in diesem Buch einiges an Abenteuern lesen.
Wurden denn diese jungen Frauen und Männer natürlich, wir reden ja über die Frauen, ins besetzte Frankreich geschickt oder gab es auch welche, die man nach Deutschland direkt geschickt hat?
Ja, Frankreich war für Churchill natürlich besonders wichtig, ist ja klar. Also zwischen der Ärmelkanal, das sind glaube ich 23 Meilen, also das ist wirklich so eine kurze Distanz, dass natürlich die Bedrohungslage in England eine ganz andere war. Und insofern war das große Interesse von Churchill, den Widerstand in Frankreich zu stärken, aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, also die Frauen wurden auch in andere Gebiete geschickt, auch nach Polen und ausgebildet, aber den Schwerpunkt bildete Frankreich.
Wie viel, weiß man das, wurden denn überhaupt dafür ausgebildet und geschickt, also Männer und Frauen? Mhm. Und wie viele Frauen davon? Und wie viele haben überlebt?
Genau, also es sind 39 Frauen und 13 Frauen haben nicht überlebt und 9 sind in deutschen Konzentrationslagern gestorben und insgesamt waren das ein paar hundert, die man ausgebildet hat. Aber Frauen waren es eben relativ wenige. Aber sie waren sehr, sehr wichtig für die Unterstützung des Widerstands. Deswegen, weil das Frauenbild der Deutschen erstens besonders rückständig war und man den Frauen gar nicht zugetraut hat, dass sie in ihrem Kinderwagen eben kein Kind spazieren fuhren, sondern vielleicht so ein Funkgerät. Und dass man sich diese subversiven Tätigkeiten, das entzog sich den Vorstellungen. Erst später, in dem Maße, in dem der Widerstand auch in Frankreich gegen die Deutschen und gegen das Vichy-Regime zunahm, wurde man auch in den Gegenmaßnahmen der Deutschen sehr viel brutaler.
Mich hat sehr fasziniert, wie Sie beschreiben, wie die junge Frau zum Einsatz kommt, mit dem Fallschirm abspringt und dann mit dem Zug fahren will. Mhm. Aber die Engländer haben ja nicht gesagt, weil nicht gut recherchiert war, dass die Züge sich verändert haben. Die Zeiten waren anders und plötzlich stand sie da und musste improvisieren. Das sind ja alles Dinge. Ich stelle mir vor, wissen Sie, das ist ja bei einer jungen Frau, was 20, Anfang 20, ja, was braucht das für eine Konzentration und für einen Mut, dass die nicht Todesangst hatten? Du musst doch jeder gewusst haben, ich kann jederzeit sterben.
Ja, das ist mir ohnehin wirklich ein Rätsel. Also die Frauen, die mussten sehr starke Nerven haben und auch diese gesamte Ausbildung. Also das heißt, man wurde ja in 4 bis 6 Wochen oder vielleicht maximal 8 Wochen ausgebildet. Und diese Ausbildung, man musste lernen, mit dem Fallschirm abzuspringen. Ich meine, alleine das. Man musste lernen, mit dem Funkgerät, also diese Morse-Codes zu beherrschen, aber auch diese motorische Fähigkeit zu morsen, das ist so delikat. Also wenn man sich vertippt hat, dann kam einfach eine falsche Information in London raus. Und in London gab es eigene Abteilungen, die sich nur mit diesen vertippten Nachrichten beschäftigten, um die zu entziffern. Und man musste diese verschiedenen Waffensysteme lernen, also amerikanische Waffen, deutsche Waffen. Und man musste die ja auch beherrschen. Also du musstest ja wissen, wie so eine Waffe funktioniert, aber du solltest ja auch zielen können und treffen. Ja, also das heißt, all das, das ist mir vollständig unklar, mit welchem Nervenkostüm die Frauen in dieses besetzte Gebiet gereist sind, wohl wissend, dass ihnen wirklich was passieren kann.
Sie haben hier etwas mitgebracht, zwei Bücher. Bei dem einen steht als Titel Special Operations Executive Manual. Was ist das?
Ja, das ist wirklich ein toller Fund, weil das ist tatsächlich so ein kleines grünes Buch, How to be an Agent in Occupied Europe, und oben drüber steht Top Secret January 1943. Und das ist ein Buch, das den Agentinnen und Agenten ausgehändigt wurde und in dem eigentlich beschrieben wurde, genau wie man zum Beispiel den Feind beobachtet, zum Beispiel Know Your Enemy, Surveillance, Use of Premises, The Cell System, Security and Organization, Enemy Forces, German Counter-Espionage, Moral Warfare und wie man Codes und Ziffern entziffert, wie man seinen Fallschirm nach der Landung zusammenlegen muss und wie man Sabotageakte durchführt. Und das ist eben so ein kleines Buch, das es in sich hat, würde ich sagen. Ja. Und da habe ich immer wieder auch in meinem Roman daraus zitiert. Also, und die Zitate, die ich verwendet habe, die sind kursiv abgesetzt, sodass man das erkennt, und die sind eben original aus diesem
Buch. Wo haben Sie das gefunden?
Das habe ich auch in London gefunden.
Das ist ja toll.
Und das Zweite? Und dann habe ich Ihnen noch ein Buch mitgebracht, das ist von einem Mann namens Leo Marx, der war sozusagen der Chef-Kryptologe und der die ganze Zeit überlegt hat, wie kann man im Grunde ein System entwickeln, das sicher ist, in dem Sinne, dass die Codes nicht an den Feind gehen. Und er hat sozusagen solche vorgefertigten Codes entwickelt, die er auf Seide gedruckt hat. Und die Seide wurde dann in Kleidungsstücke eingenäht, so dass man das, auch wenn man die entdeckt hätte, dann hätte man keinen Verdacht geschöpft.
Einfach ein Stück Stoff.
Ja, genau, einfach ein Stück Stoff. Und
achso, das sind die Codes, die dann benutzen.
Genau, das war eben wahnsinnig wichtig und hat die Sachen natürlich vereinfacht. Und überhaupt sind im Prozess die Engländer auch immer besser geworden. Am Anfang waren die, was das Fälschen anbetrifft, der Dokumente gar nicht richtig gut, sodass manche sofort entdeckt wurden anhand des Papiers oder der Tinte. Und ab 42 war das einfach sehr gut. Also das Papier war richtig, die Tinte war gut, die Stempel waren perfekt. Also das war alles top gefälscht. Und was ich auch sehr interessant finde, natürlich die Kleidungsstücke. Die mussten so aussehen, als wären sie in Frankreich gefertigt werden. Also das heißt, die hatten alle französische Labels und die Schnitte und die Stoffe. Das waren dann zum Teil, da gab es eine Schneiderei in London, die sich darauf spezialisiert hatte und eben Kleidungsstücke auch von zum Beispiel Immigranten, die aus Frankreich nach England gekommen waren, dass die neu aufbereiteten, weil nichts durfte darauf hinweisen, dass irgendetwas aus England kam. Die durften auch natürlich nichts mitnehmen, was verräterisch gewesen wäre, also keine Kosmetik oder was weiß ich, irgendetwas in der Richtung. Da hat man peinlich genau darauf geachtet. Trotzdem konnte man sich relativ schnell verraten.
Jetzt heißt der Titel hier Zwischen Seide und Cyanid. Steht da auch was über Cyanid?
Naja, also das ist so, dass den Agentinnen und Agenten wurde, bevor ihr Einsatz losging, bekamen sie eine, die Männer und die Frauen, eine, bei den Männern war das in einem Korken versteckt und bei den Frauen in einem Lippenstift. Und das war eine Tablette, die in es ermöglicht hätte, ihrem Leben ein Ende zu setzen.
Unfassbar. Ich stelle mir das wirklich immer vor mit einer 20-jährigen jungen Frau, die, wie der Titel ja auch sagt, das Leben vor sich hat. Und dann läuft die jetzt monatelang mit einer Cyanid-Tablette rum. Das ist schon sehr schwer zu ertragen.
Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, dass man es überhaupt nur in diesem Alter schafft. Also das ist ein Alter, von dem ich noch in Erinnerung habe, dass man glaubt, das Leben sei unendlich und es würde einem nie etwas passieren können. Und mit diesem Mut, glaube ich, geht man in so ein Abenteuer überhaupt hinein.
Ja, da haben Sie recht. Ich bin ja ein durchaus großer Churchill-Bewunderer, weil der Mann hat Großes geschafft. Mhm. Aber wenn man seine Biografie kennt, er war schon auch ein eiskalter Hund.
Also ich glaube, er war keiner, der Angst hatte vor einem Krieg. Und ich glaube, das war entscheidend dafür, dass er das ganze Land einschwören konnte auf diesen Krieg und auf Sieg. Also er hat ja gesagt, wir müssen siegen. Es gibt zum Sieg keine Alternative. Das war sein Credo. Und es hätte in Europa auch niemanden gegeben, der auch nur ansatzweise diese Kraft und moralische Stärke hatte, um Europa, das ja okkupiert war von Nationalsozialisten und Faschisten, zu befreien.
Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Sie waren doch sicher auch mal in Blenheim.
Ja.
Da sind ja auch seine ganzen Werke ausgestellt. Mhm. Was dieser Mann neben der politischen Tätigkeit geschrieben hat und dazu auch noch, was ja kaum jemand weiß, den Nobelpreis für Literatur.
Ja.
Nicht etwa für den Friedensnobelpreis, sondern für Literatur. Das ist schon eine ungeheure Leistung.
Ja, und er konnte auch sehr gut zeichnen. Er konnte schreiben. Er war auch empfindsam. Also man weiß ja auch, er hat ja auch durchaus Phasen der Depressionen gehabt. Also er konnte schwer umgehen, natürlich mit Niederlagen. Ja, also das finden wir ja alle nicht toll, aber ihm hat es eben besonders zugesetzt.
Aber er hat etwas geschafft, was die Briten ohne ihn nicht geschafft hätten, das Land in den D-Day zu führen und die Sache erfolgreich zu Ende zu bringen.
Ja, zusammen mit den Amerikanern.
Da fand ich nun auch interessant, und das ist ja, glaube ich, auch alles von Ihnen recherchiert, wie da der britische Geheimdienst die Flucht seiner Agenten organisiert hat, mit Fischerbooten, umsteigen auf ein anderes Boot, dann nach Gibraltar bringen. Von Gibraltar, da sammelten sich dann auch Geheimdienstoffiziere und so weiter. Das ist alles wirklich so passiert?
Das ist so passiert, ja. Also deswegen waren die Funker und Funkerinnen so wahnsinnig wichtig, weil das war ja die Verbindung von Frankreich nach England. Und die Funker und Funkerinnen hatten eine durchschnittliche Lebenszeit von 6 Wochen. Also daran erkennt man, wie wahnsinnig gefährdet diese Menschen waren. Das Funkgerät wog 15 Kilo und das war in diesem Koffer. Und die Frauen mussten also mit diesem Funkgerät durch die Stadt marschieren. Und das musste so aussehen, als würden sie irgendwie da in diesem Koffer vielleicht noch ein bisschen Wäsche tragen. Ja? Also das heißt, man durfte auch über das, was man da mit sich trug, keine Aufmerksamkeit erregen. Und man musste jedes Mal von einem anderen Ort aus funken, damit man eben nicht geortet werden konnte. Und das war ja so schwer, weil wie fand man diese Orte? Wem konnte man vertrauen? Konnte man überhaupt jemandem vertrauen? Und man konnte natürlich eigentlich kaum jemandem vertrauen. Und die Deutschen waren sehr gut im Orten auch dieser Geräte. Und dann kam noch dazu, dass man in der ersten Zeit sollten sie immer zur gleichen Uhrzeit senden, was die Deutschen relativ schnell rausgefunden haben. Das hat man später dann geändert. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man entdeckt wurde, war eben immens. Und der Verlust eines Funkgeräts hat dann dazu geführt, dass zum Teil die Deutschen auch die Codes knacken konnten und konnten so tun, als wären sie sozusagen die Engländer und ganze Netzwerke sind auf diese Weise dann entdeckt worden. Und das führte zu Verhaftungen und natürlich auch Folter und Tod. Insofern war das der riskanteste Einsatz.
Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Diese Frauen mussten sich ja dazu noch in den französischen Alltag integrieren. Sie hatten zwar natürlich ihre Ansprechpartner, und mit Zettelchen wurden sie irgendwo hingeschickt und mit dem zweiten Zettel noch weiter, aber sie lebten ja in Familien. Sie mussten ja das Bild einer jungen französischen Frau aufrechterhalten. Aber sie waren ja alle in gewisser Weise Muttersprachlerinnen.
Genau, also das war die Grundvoraussetzung, dass man fließend akzentfrei Französisch konnte. Und ich glaube, das erklärt auch die Bereitschaft für diesen Einsatz. Also die meisten, denen ich bei meiner Recherche begegnet bin, hatten ein französischsprachiges Elternteil. Und dadurch gab es diesen Patriotismus sowohl für Frankreich wie für England.
Eine dieser Spioninnen, Yvonne Burney, hat die Rekrutierung später für einen Nachkriegsbericht so beschrieben. Ich lasse das jetzt mal ganz bewusst im Original.
F-Section began a recruitment drive. Yvonne Burney, née Basden, was just 20 and serving in the Women's Auxiliary Air Force when she was approached by the organization.
Well, I'd never heard of SOE, neither had anybody else. But I was contacted one day by an officer in the Air Force who said, I gather you are bilingual. And Would you like to do other work, including speaking French? And I said, well, of course, that'd be wonderful. And that's how it all started.
After their initial selection, men and women candidates began their training. They were taught the secrets of undercover warfare, parachuting, hand-to-hand combat, explosives, and marksmanship.
I was swept up in the things that one could do in what we just took as it came. Whatever was presented for us to do, we had to do. And that's how it was in wartime.
Sie beschreiben ja auch am Ende in Ihrer Grunderklärung für die ganze Entwicklung, dass diese Frauen und Männer eigentlich überhaupt nicht richtig gewürdigt wurden. Das heißt, die Männer wurden schon, aber die Frauen gar nicht.
Ja, also den Frauen, wenn man sie gewürdigt hat, dann hat man ihnen die zivilen Orden zugestanden, die aber viel weniger Wert hatten als die militärischen Orden, also ein viel geringeres Ansehen. Und die Frauen haben viel weniger über ihren Einsatz gesprochen. Alle haben diesen Secrets Act unterschrieben. Also das heißt, es war auch so, dass man so ohne weiteres darüber gar nicht reden durfte. Und ich glaube, auch das hängt damit zusammen, dass das Frauenbild in England nach dem Krieg keinen großen Wert auf Heldinnen gelegt hat. Da ging es wieder um ein anderes Bild. Also da sollten die Frauen sich wieder in ihre Rollen fügen. Aber ich glaube, weder die Frauen noch die Männer wollten jetzt diese großen Heldinnen. Und insofern haben diese Frauen auch tatsächlich nicht mehr darüber gesprochen.
War das denn nicht problematisch? Die haben ja alle diese Geheimverpflichtung unterschrieben, dass dann später das wieder gebrochen wurde. Hätte man ja sagen können, juristisch, das habe ich beim Lesen gedacht. Juristisch ist das problematisch.
Also die ersten Bücher darüber erschienen in den 60er Jahren, ja. Es haben eben aber auch viele überhaupt nicht darüber gesprochen. Viele Frauen haben nicht darüber gesprochen oder sehr spät in ihrem Leben. Aber zum Beispiel, es gibt auch den Fall einer Frau, die ist im hohen Alter gestorben und sie hatte keine Erben, es gab keine Verwandten. Und als man die Wohnung ausräumte, hat man diese ganzen Unterlagen gefunden. Und erst da ist der Nachbarschaft klar geworden, welche Frau mit welcher Geschichte gestorben ist. Also man wusste es nicht. Und
das kannte man ja auch von den Frauen, die bei Bletchley Park gearbeitet haben. Erklären Sie mal, was das war. Das ist ja auch sozusagen das Zentrum des Geheimdienstes gewesen fürs Dechiffrieren.
Ja, also in Bletchley Park, das ist ein Ort zwischen Oxford und Cambridge, und die Lage des Ortes ist so gewählt, dass man im Grunde die besten Köpfe aus Oxford, also University Oxford und Cambridge, dort konzentrieren konnte, um nichts anderes zu tun, als Funksprüche zu entziffern. Es ging darum, im Grunde die Codes zu knacken, und das ist ja auch gelungen, indem man die Enigma knacken konnte. Und das war sicherlich auch, sagen wir mal, kriegsentscheidend insofern, als es diesen Kriegsverlauf sicherlich verkürzt hat. Dort gab es eben auch viele Frauen.
Ja, ja, und da gab es natürlich viele, die nie drüber geredet haben. Und da kenne ich auch einen Fall. Und erst im Nachlass hat man herausgefunden, was diese Menschen fürs Land getan haben. Wie sind Sie denn überhaupt auf diesen Stoff gestoßen? Ich weiß ja, dass Sie in Oxford studiert haben, Literaturwissenschaft. Und dass man natürlich dort immer wieder auf die Geschichte Englands stößt und auf diese Zusammenhänge. Aber war es in Oxford oder wie sind Sie drauf gekommen?
Ich habe in Oxford studiert und ich habe viel Zeit in England verbracht und alles Englische interessiert mich per se. Vom Tee bis zu den Menschen interessiert mich dort alles und ich bin da einfach auch sehr gerne und gehe, wenn ich dort bin, auch gerne ins Museum und schaue mir immer die Bücher in den Buchhandlungen an, die es dort gibt. Und dort findet man eben andere Bücher als in den normalen Bookshops. Und dort habe ich ein Buch entdeckt, in dem die Frauen vorgestellt wurden und dachte, das wäre vielleicht etwas für meinen eigenen Verlag. Und habe dann angefangen zu lesen und dann war es mir aber zu speziell für meinen Verlag. Und dann war ich aber so tief drin, dass ich zu der Überlegung kam, vielleicht kann ich daraus etwas machen. Und so ist dieser Roman entstanden.
Aber Sie haben ja sogar bei einer berühmten Buchkette in London gearbeitet.
Ach so, ja, nach dem Abitur habe ich bei Foyles gearbeitet.
Toll.
Buchhandlung, ja, das war toll. Deswegen, weil die auch Menschen wie mich aufgenommen haben, die wirklich gar keine Ahnung hatten, wie die Abläufe sind. Aber da sind die Engländer auch einmalig, weil die sagen sich einfach, man lernt schon, wenn man einfach in den sozusagen ins kalte Wasser geschmissen wird. Und das war dann bei mir der Fall und ich habe das sehr genossen in dieser Buchhandlung.
Als Literaturwissenschaftler wissen wir ja beide, dass im Zweiten Weltkrieg wie auch im Ersten viele bekannte britische Autoren Spione waren. Somerset Maugham, Graham Greene, Ian Fleming, Roald Dahl, was viele nicht wissen, Frederick Forsyth, sogar Daniel Defoe, der Autor von Robinson Crusoe, arbeitete schon als Geheimagent. Man sagt, das habe mit der traditionell engen Verknüpfung von Oxford und Cambridge mit dem Establishment zu tun. Hat man Sie in Oxford auch schon gefragt?
Also, das ist mir jetzt leider nicht passiert. Ich bin nicht angesprochen worden, aber ich habe natürlich viele andere entdeckt.
Die englische Literatur hat ja viele interessante und auch bunte Vögel hervorgebracht. Das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert. Der deutsche Buchmarkt kommt mir dafür sehr viel enger vor. Sie sind ja selbst Verlegerin. Erzählen Sie doch mal, was gehört zu Ihrer verlegerischen Arbeit?
Ja, also ich bin Verlegerin von Sachbüchern, nicht von Romanen oder belletristischen Büchern. Und schwerpunktmäßig interessieren mich Bücher von Frauen, über Frauen, mit Frauen. Also das heißt, wir haben die ersten Bücher gemacht über Frauen am Bauhaus oder über die grandiose Designerin Charlotte Perriand oder zuletzt auch ein wirklich sehr beachtliches Buch über Rose Vallon, eine Kunstspionin, also eine Frau, die unter den Augen der Nazi-Besatzung, das passt insofern auch ganz gut zu meinem eigenen Buchthema, in dem Jeu de Paume, einem ausgelagerten Museum, in dem man die Bilder stapelte, die man den jüdischen Sammlern gestohlen hatte. Und die hat dort alles aufgeschrieben, was sie sah, sprach, verstand ganz gut Deutsch, was die Deutschen aber nicht wussten und konnte diese Informationen dann eben auch an die Résistance weitergeben. Und das ist das erste Buch über Rose Vallon auf Deutsch.
Sie haben ja einen großen Spiegel-Bestseller gehabt, das war Porträt auf grüner Wandfarbe. Erzählen Sie doch mal, es gibt ja viele Menschen, die sich fragen, wie kann man sowas überhaupt konstruieren? Es ist ja schwer. Also es ist ja viel einfacher, eine Geschichte straight zu erzählen, wie wir wissen, oder gar als Krimi. Das ist ja sozusagen der ganz gerade Weg. Aber wie baut man so einen Roman auf mit so vielen unterschiedlichen Figuren?
Also mich interessiert eigentlich immer die Frage, wie entdecken wir Lebensgeschichten? Also wie kommen wir dorthin? Und ich glaube, dass jeder in seinem eigenen Leben gibt es irgendeinen Koffer und wenn man den öffnet, dann kommt man auf eine Lebensgeschichte und wahrscheinlich lohnt es sich, der nachzugehen und sich zu fragen, was ist da genau passiert? Das ist sozusagen eigentlich meine Grundmotivation und daraus ergeben sich dann schon zwei verschiedene Ebenen, nämlich meine Jetzt-Ebene und dann die Ebene der Vergangenheit oder der Rückschau und dann gibt es in diesem Fall eben noch so ein paar Seiten, Geschichten, die ich da unbedingt einbauen wollte und die vielleicht auch dazu beitragen, dass die Spannung aufrechterhalten bleibt. Ich muss halt, während ich schreibe, immer, ich mache mir dann manchmal Notizen, damit ich weiß, welche Fäden ich am Ende zusammenführen muss, damit keiner übrig bleibt und damit das alles plausibel ist. Aber das macht mir halt große Freude.
Sie sind eine große Notizenmacherin?
Nee, das bin ich
nicht. Es gibt ja viele Autoren, die machen sich Wände mit Zeichnungen und so weiter. Ich kann das auch nicht, aber machen Sie das?
Nee, das mache ich nicht, aber ich mache mir schon, also wenn ich das Gefühl habe, jetzt wird es auch für mich so, dass ich immer überlegen muss, was ist wann passiert, dann schreibe ich mir das schon auf, so dass ich da den Überblick habe und diese Hauptstränge, diese Hauptfäden, das notiere ich auch, weil ich weiß, das muss erstens plausibel sein und zweitens muss es eine Auflösung dafür geben.
Also nochmal für alle, die es interessiert, Elisabeth Sandmann, wir dachten, das Leben kommt noch im Piper Verlag. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, ich danke Ihnen auch sehr.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.